ab wann spricht man tatsächlich von einem Zahlungsverzug und was sind denn die rechtlich nächsten Schritte?
Zahlungsverzug bedeutet, das Honorar ist fällig und der Patient hat nicht bezahlt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ich in die Honorarnote ein Fälligkeitsdatum aufnehme. Ja? Und im Geschäftsleben ist üblich 10 Tage Zahlungsfrist. Ja? Und wenn diese 10 Tage verstrichen sind und der Patient hat nicht bezahlt, spreche ich von einem Zahlungsverzug. Ab diesem Zeitpunkt bis zur tatsächlichen Bezahlung werden auch Verzugszinsen fällig.
Auch in Ordinationen kommt es immer wieder vor, dass Honorarnoten oder Rechnungen nicht bezahlt werden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Wie man professionell mahnt, welche rechtlichen Spielregeln gelten und was man tun kann, wenn Zahlungen trotzdem ausbleiben, darüber spreche ich heute mit Magister Sigrid Fried. Sie ist Steuerberaterin bei Leitner & Leitner und berät in dieser Position seit vielen Jahren Ärztinnen in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Belangen. Herzlich willkommen, liebe Sigi.
Hallo Steffi, danke für die Einladung, freut mich sehr.
Sigi, klär mal ganz am Anfang, was versteht man denn jetzt einmal ganz grundsätzlich unter Mahnwesen und warum wird das Thema gerade auch in Ordinationen so relevant?
Der Begriff Mahnwesen betrifft im Endeffekt den Prozess, wo es darum geht, fällige Forderungen einzutreiben. Ja, also das Mahnwesen umfasst dabei die Bereiche, wie stelle ich die Rechnung schon mal richtig, ja, wie soll die Rechnung ausschauen. Wichtig ist, dass da auch ein Fälligkeitszeitpunkt schon mal drinnen ist. Dann die Überwachung, werden diese Rechnungen bezahlt und welche Schritte knüpfen sich dann daran an, wenn die Zahlung ausbleibt. Ja.
Wie organisiert man das jetzt mal grundsätzlich? Ich meine, es gibt ja Firmen, die haben eigene Finanzabteilungen. Ja. In Ordinationen ist meistens nicht die Ressource da, dass man sagt, okay, ich habe eine eigene Abteilung, die sich eben um sowas kümmert. Inwieweit berätst du da als Steuerberaterin eure Klienten oder ist es überhaupt einfach machbar?
Ja, man muss sich in dem Bereich natürlich schon anschauen, wie groß ist ein Unternehmen, ja? Und wie setze ich das auf, um auch ressourcenschonend zu sein? Also wenn ich eine kleine Ordination habe, ja, Einzelunternehmen, da beraten wir eigentlich sehr stark in die Richtung und sagen, bitte schaut, dass die Zahlung möglichst gleich in der Ordination passiert, ja? Das nimmt da einfach schon einmal sehr viel Aufwand raus. Ich habe die Liquidität gleich, muss meinen Zahlungen nicht nachlaufen. Wenn es größer wird, ja, und es auch vielleicht von der Struktur her auch durchaus üblich ist, dass man Honorarnoten verschickt oder mitgibt, dann ist es natürlich wichtig, dass man hier auch eine entsprechende offene Postenverwaltung hat, ja, also ein entsprechendes System, möglichst EDV geführt, ja, wo ich sehr einfach dann auch innerhalb dieser Frist, die ich im Schreiben gesetzt habe, wo die Zahlung passieren soll, prüfen kann, ist diese Zahlung da oder nicht. Ja.
Wo siehst du da jetzt in diesem Bereich in der Praxis die häufigsten Fehler? Weil das klingt ja jetzt einmal ganz einfach umsetzbar, aber irgendwo wird es ja quasi nicht so laufen.
Ja, der erste Fehler ist eigentlich eh schon mal der, dass man glaubt, es reicht, dass man die Honorarnote mitgibt. Ja? Also da ist unsere Empfehlung wirklich immer die, holt die Zahlung in die Ordination, scheut diese Kosten auch von einer Bankomatkasse nicht, ja, weil in heutiger Zeit ist einfach die Erfahrung, die sehr viele Patienten haben einfach kein Bargeld mehr dabei. Ja, und wenn ich nicht mit Bankomatkarte zahlen kann, dann passiert es eben nicht in der Ordination. Das heißt, natürlich ist mit dem auch Spesen verbunden oder ein gewisser Investitionskosten, aber die rechnen sich allemal.
Es ist immer ein Aufwand.
Den kann ich aber auch betrieblich verwerten. Genau. Ja, es ist ja eine Betriebsausgabe. Ja.
Oder einkalkulieren.
Ja. Und das zahlt sich doppelt und dreifach aus, einfach weil ich den Kopf dann frei habe und meinen Einkünften nicht nachlaufen muss. Ja. Und wenn es doch passiert, dass man es so handhabt, dass man sagt, na, ich gebe Honorarnoten aus, der Patient soll einfach dann von zu Hause aus überweisen, dann muss ich wirklich auch diese Zeit einplanen oder organisieren, dass ich mir das zeitnah anschaue. Ja? Und da kommt dann oft schon einmal die Krux ins Spiel, dass wir bei Ärzten ja im Regelfall nach Zahlungsfluss buchen. Ja? Und damit das nicht aus dem Rechnungswesen ersichtlich ist. Also das müsste ich extra einrichten, was die Buchhaltung wieder aufwendiger macht. Ja? Ist natürlich möglich, wäre aber bei einem Arzt per se nicht notwendig. Aber wenn das notwendig ist, dann muss man diesen Schritt auch setzen, weil sonst habe ich es natürlich sehr viel mühsamer zu prüfen, so welche Zahlungseingänge sind da und welche fehlen noch. Ja.
Da kann ich vielleicht schon etwas verraten für die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer. Wir werden ab März bei Uffizi ein super tolles neues Tool haben, wo man nämlich Zahlungseingänge, die per Überweisung reinkommen, automatisch quasi erfasst werden.
Das ist perfekt.
Ja. Ja. Genau. Aber nichtsdestotrotz, warum sollte man jetzt das Mahnwesen ernst nehmen, auch wenn man es ungern macht? Ich glaube, es ist ja oftmals ein bisschen unangenehm, wenn der Arzt, die Ärztin, die Patientinnen daran erinnern muss, dass eine Honorarnote offen ist. Ich glaube, das kann man ja ein bisschen so gestalten, dass es nicht so wirkt, als wenn der Arzt es jetzt wirklich persönlich macht.
Ja, völlig richtig. Warum ist es wichtig? Ein gutes Forderungsmanagement dient einfach dem Erhalt der Liquidität. Mhm. Ja, muss man ganz klar sagen, der Arzt hat ja auch laufende Ausgaben, Personalkosten werden fällig, Miete, sonstige laufende
Kosten. Das eigene Leben.
Ja, das eigene Leben, das gehört ja auch bezahlt. Ja. Ja. Wenn ich das engmaschig betreibe, dann sorge ich vor, dass es nicht zu Engpässen in der Liquidität im Unternehmen kommt. Und, das muss man als Unternehmer auch ganz deutlich sagen, das ist ja ein professionelles Geschäftsgebaren. Ja, ich mache das nicht per Spaß, sondern das ist mein Geschäft, mein Unternehmen. Ich erbringe eine gute Leistung und gehöre dafür auch entsprechend honoriert. Ja. Das Ganze muss einem dann auch nicht unangenehm sein, ja, weil das ist ja tägliches Leben. Ja, ich konsumiere, dafür muss ich bezahlen. Und aus Sicht des Unternehmers wäre es einfach gut, wenn er von vornherein einen entsprechenden Mahnplan hat. Den arbeitet er dann ab. Das muss ihm nicht unangenehm sein. Da ist ein Zeitplan, die Schreiben sind schon entsprechend vorformuliert, die ich halt dann einfach personalisiert verschicke. Und das ist einfach das, was ich dann abarbeite.
Ja. Geht auch mit Office.
Habe ich mir gedacht. Ja.
So, okay. Jetzt einmal ganz grundsätzlich. Ich habe einen Patienten, der nicht bezahlt, das heißt, er hat einen Zahlungsverzug. Mhm. Ab wann wird es denn rechtlich relevant? Das heißt, ab wann spricht man tatsächlich von einem Zahlungsverzug und was sind denn die rechtlich nächsten Schritte?
Mhm. Zahlungsverzug bedeutet, das Honorar ist fällig und der Patient hat nicht bezahlt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ich in die Honorarnote ein Fälligkeitsdatum aufnehme. Ja? Und im Geschäftsleben ist üblich 10 Tage Zahlungsfrist. Ja? Und wenn diese 10 Tage verstrichen sind und der Patient hat nicht bezahlt, spreche ich von einem Zahlungsverzug. Ab diesem Zeitpunkt bis zur tatsächlichen Bezahlung werden auch Verzugszinsen fällig. Es ist die eine Frage, ob ich die dann auch verrechne, aber grundsätzlich kann ich sie verlangen.
Die Verzugszinsen ganz grundsätzlich, müssen die irgendwo vorab schon angekündigt sein, in den AGBs beispielsweise? Oder wie kann ich die Verzugszinsen selbst bestimmen, wie hoch die sind?
Also im Regelfall ist es üblich, dass es schon in der Vertragsbeziehung angesprochen ist. Ja, jetzt ist zwischen Patient und Arzt gibt es keinen formellen Vertrag. Dann ist es wahrscheinlich in den Geschäftsbedingungen, die entweder in der Ordination aushängen oder auf der Website ersichtlich sind. Jedenfalls so muss es für den Patienten ersichtlich sein. Wenn es nirgends geregelt ist, dann haben wir im Verhältnis Unternehmer-Privatverbraucher, wie es der Patient ja ist, das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Ja, da stehen 4% Verzugszinsen per anno drinnen und das kann ich dann auf jeden Fall als Arzt auch verlangen.
Und dann gibt es ja auch noch die Mahnspesen. Wie hoch dürfen die sein?
Also 40 Euro kann man auf jeden Fall verlangen, ja, für ein entsprechendes Mahnverfahren. Mehr nur dann, wenn dem Patienten auch ein Verschulden trifft daran, dass er die Zahlung nicht fristgerecht leistet. Und auch da bitte nur im Verhältnis, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe ein offenes Honorar von 100 Euro und ich habe dann Kosten für die Beitreibung von mehreren 100 Euro, dann ist die Frage, mache ich das? Ja? Also es muss auch angemessen sein. Ja.
Jetzt zusammengefasst, der Mahnplan. Also für mich ist einmal das Erste ganz, ganz wichtig, was du vorher auch schon gesagt hast, ein standardisiertes Vorgehen. Im Idealfall hat man für alle Patienten die gleichen Schritte. Man überlegt sich es einmal gemeinsam mit dir oder bespricht es mit dir oder mit seinem Steuerberater und geht dann immer gleich vor. Erster Schritt ist für mich die Rechnung oder die Honorarnote, wo die Fälligkeit draufsteht. Das als zweites die Zahlungserinnerung.
Genau. Also die erste Erinnerung, quasi erste Mahnung, tituliert man ja im Regelfall nicht so, sondern macht es mal als freundliches Erinnerungsschreiben. Ja, so, unter dem Motto, ja, im Geschäftsleben kann schon einmal was untergehen, ja, ist uns eh allen schon passiert, bitte, da ist noch was offen. Ja.
Und ist da deine Empfehlung mit Mahnspesen und Verzugszinsen oder einfach mal die Erinnerung ganz ohne nichts?
Genau, die Erinnerung ist einmal ganz ohne irgendetwas, ja. Da ist ja im Regelfall auch die Zahlung noch nicht so lang überfällig, also das geht noch ohne Verzugszinsen im Regelfall. Man will ja auch, und das ist immer so die Gratwanderung mit seinen Kunden, die man ja auch laufend betreut, in gutem Einvernehmen bleiben. Ja. Wenn aber auch dieses freundliche Erinnerungsschreiben ohne Reaktion bleibt, dann muss man schon einen Schritt weitergehen. Und der zweite Schritt wäre der, dass man sagt, das tituliert man jetzt auch wirklich offiziell als Mahnung. Ja, in seinem Mahnplan ist das jetzt schon das zweite Schreiben, das man versandt hat. Und da sollte man auf jeden Fall eine fixe Frist setzen. Dass man sagt, bis dorthin will ich jetzt was. Ja, kann da dann auch schon, je nachdem, Verzugszinsen und Spesen ankündigen. Ist für das zweite Schreiben auch nicht unüblich.
Nur dieses Ankündigen.
Und wenn das dann auch ohne Reaktion bleibt, ja, dann weiß man eh schon,
das ist die letzte Mahnung.
Ist ein gröberes Problem. Ja, da kommt dann die dritte Mahnung und da verrechnet man dann auch im Regelfall schon etwas mit und kündigt dann auch das Inkasso an. Ja, also.
Und was mich jetzt nur interessieren würde, bei der letzten Mahnung verrechne ich Verzugszinsen und Mahnspesen. Jetzt geht der Patient her und zahlt die Mahnspesen und die Verzugszinsen nicht. Er zahlt nur das Honorar. Wie reagiere ich da?
Ja, das ist immer ein schwieriger Fall, weil meistens sind diese Verzugszinsen und Spesen ja nicht in einer Höhe, dass man sagt, es zahlt sich aus, dass ich dem noch einmal nachlaufe. Ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen einzelfallbezogen. Natürlich kann man es noch einmal nachfordern, ja, wenn man sagt, also das ist so nicht in Ordnung. Die Frage ist, was man dann weiter tut, wenn es der Patient nicht bezahlt.
Ja. Und Mahnspesen und Verzugszinsen, muss man die versteuern?
Die muss man schon versteuern. Das ist auch eine Einnahme. Ja.
Okay. Im Idealfall ist es ja mit der letzten Mahnung getan, aber leider wissen wir aus der Praxis und aus unserer Tätigkeit, dass es nicht immer so ist, ja, dass das dann wirklich getan ist.
Leider, ja.
Und dann gibt es ja eigentlich nur noch einen Schritt. Und den empfehle ich auch immer. Es ist für mich, glaube ich, also es ist mir egal, grundsätzlich auch in meiner Tätigkeit, ob das 100 Euro sind oder 1000 Euro, wenn man Leistung erbringt, sage ich es auch immer meinen Kunden, dann muss das auch bezahlt werden. Und oftmals hat man eh eine Inkassoversicherung oder eine Rechtsschutzversicherung. Und auch das würde ich standardisiert mit einplanen. Patienten, die nicht bezahlen, dass man das dann in eine Inkasso weitergibt.
Du hast natürlich recht, weil es mag der Einzelbetrag gering erscheinen. Ja, aber wenn das jeder Patient zur Hand hat, dann habe ich am Ende des Tages kein Einkommen. Ja. Also natürlich kann man es nicht so handhaben, generell so handhaben, dass man sagt, naja, 100 Euro, das ist eh nicht so tragisch, ja. Das schreibe ich halt ab.
Mal 10 ist es schon tragisch.
Genau, mal 10 wird es tragisch.
Ja. Ja. Und wie läuft denn das dann nach deiner Erfahrung ab, wenn man es mal in Anwalt bzw. an Inkasso gegeben hat? Also was ist denn da deine Empfehlung, eher Inkasso oder Anwalt? Wie geht's? Was sagt dir da die Praxis?
Also, oftmals ist es so aus meiner Sicht, dass ein Anwaltschreiben halt schon einmal ziemlich wirkt.
Ja.
Also wenn man einen Anwalt seines Vertrauens an der Hand hat, der einem vielleicht ein kurzes Schreiben vorbereitet, ja, dann glaube ich, hat das durchaus auch eine abschreckende Wirkung. Ja, also ich würde das wahrscheinlich vorziehen, bevor ich es an ein Inkasso gebe. Ja.
Im Endeffekt fordert dann der Anwalt das Geld ein. Mhm. Der Anwalt überweist dann, sobald das Geld eingetrieben ist, aufs Konto vom Arzt. Das ist ja dann auch wieder mal Happy End, aber auch da gibt es nicht immer Happy End und es reicht da hin und wieder nicht die Androhung vom Anwalt und dann wird es eingeklagt.
Das letzte Mittel ist dann halt, man muss zum Gericht pilgern. Ja. Und da hat man halt eine niederschwellige Möglichkeit mit dieser Mahnklage. Ja. Also das geht für Geldforderungen bis 75.000 Euro. Ja. Bis 5.000 Euro braucht man dafür auch keinen Anwalt, also das kann man auch selber einbringen. Und da prüft das Gericht auch gar nicht, ist diese Forderung jetzt zu Recht, sondern erlässt einfach einmal eine Zahlungsaufforderung und dann ist es an dem Kunden, der nicht zahlt, zu beweisen, die Forderung besteht nicht zu Recht und das zu widersprechen. Ja. Wenn es einen Widerspruch gibt, dann geht es eben dann ins Verfahren und dann schaut man sich das im Rahmen vom Verfahren an.
Wie siehst du grundsätzlich, lieber konsequent oder kulant sein? Oder immer zum Äußersten?
Das ist insbesondere eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, wenn es sehr viel um menschlichen Kontakt geht. Ja? Und das ist ja gerade beim Arzt auch, und das kenne ich aus meiner eigenen Beratungspraxis. Man braucht da, glaube ich, trotzdem ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, und das entwickelt man auch mit der Zeit, wie tickt dieser Kunde. Ja? Ist das einer, der wie die Heuschrecke quasi alle Ordinationen abgrast und nirgends zahlt? Dann würde ich sehr streng sein. Wenn man ein gutes Einvernehmen mit einem Kunden hat und der vielleicht auch sagt, es ist jetzt einmal ein bisschen eng und können wir da irgendwas machen, dann würde ich kulanter sein. Also gar nicht jetzt so die fixe Aussage dazu, sondern auch ein bisschen mit Bauchgefühl
daran. Also ich habe auch sehr viele Ärzte oder Ärztinnen, die zu mir sagen, sie haben im Monat ein Kontingent von 5 Patienten am Hausnummer, die sie einfach wirklich sehr sozial behandeln, die dann einfach gar keine Honorarnote bekommen, weil sie so und so wissen, die können sie es nicht leisten, aber wo eben der Mensch im Vordergrund steht, und das finde ich eigentlich auch total schön, wenn man es sich leisten kann.
Ja, wenn man es sich leisten kann. Und das ist halt trotzdem auch das, was den Beruf mit ausmacht, dass man sagt, man hat eine wirklich sehr enge Beziehung auch zu seinen Patienten und bei uns zu unseren Klienten. Ja, also das muss ja auch immer dann trotzdem mitbedacht werden bei allem Geschäftspraktiken und Unternehmertum, das man hat. Ja.
Sigrid, wenn du jetzt 1-2 Tipps nur zum Abschluss hättest für unsere Hörerinnen oder Hörer, was würdest du ihnen jetzt nur zum Abschluss einfach nur mal zusammengefasst mitgeben?
Kassieren in der Ordination, das ist mein oberster Tipp. Einfach hier die Möglichkeiten schaffen, dass der Patient in der Ordination gleich zahlt. Und einfach auch den Patienten darauf hinweisen, gerade bei einer Wahlarztordination, wir reichen dann auch gerne die Rechnung für Sie ein. Also das dann ist ja wirklich auch ein Benefit, den man bieten kann und wo wir jetzt auch sehen, also da bekommt man den Rückersatz deutlich schneller auch als Patient. Also das ist sicherlich für den Patienten auch ein Mehrwert und erleichtert das Leben vom Arzt massiv.
Und ganz, ganz wichtig, wenn man vermehrt mit Bankomatkarte bezahlen lässt, die Registrierkasse dabei nicht vergessen.
Völlig richtig, ja. Also das ist dann wieder das Thema, wo man sagt, die braucht man auf jeden Fall.
Ja. Super, liebe Sigrid. Ich sage herzlichen Dank für deine Einblicke und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich auch.